ESV im Dialog. Sie hören recht. Und nun wieder die ESV-Redaktion des Erich-Schmidt-Verlags in Berlin.
Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast. ESV im Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Thema heute: Markenstrategie ist Chefsache. Nicht selten reicht schon ein bekannter Name, ein Symbol, eine Melodie oder eine Farbe, um ein Produkt oder ein Unternehmen sofort zu erkennen. Marken sind wichtig. Ebenso spielt der Wert einer Marke eine wichtige Rolle. Voraussetzung für den Erfolg einer Marke ist auch die Strategie, die ihr zugrunde liegt. Markenstrategie ist daher Chefsache. Da sagt Maximiliane Stöckel, heute zu Gast in diesem Podcast. Frau Stöckel, herzliche Grüße nach Düsseldorf. Grüße Sie.
Hallo.
Unser Thema auch sind die einzelnen Markenformen, insbesondere auch eine neue Geruchsmarke. Naja, Sie haben richtig gehört, Geruchsmarke und Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Bereich des Markenrechts. Frau Stöckel, kurz zu Ihrer Vita. Bis 2017 waren Sie Partnerin und bis 2023 auf Counsel der internationalen Anwaltssoziität Bird & Bird. Und Sie sind eine erfahrene Expertin im Markenrecht. Ja, und ich übergebe jetzt unserem Gastgeber Bernd Preis, Online-Redakteur des Erich-Schmidt-Verlages im Bereich Recht. Einen lieben Gruß nach Berlin zum ESV-Verlag. Hallo Herr Preis, grüße Sie.
Ja, vielen Dank Herr Heinrich für diese einleitenden Worte. Einen lieben Gruß auch an Sie, Frau Stöckel. Ich bedanke mich natürlich jetzt schon dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Gespräch mit mir zu führen. Und es ist ja ein sehr interessantes Thema, was in den letzten Jahren noch immer an Bedeutung zugenommen hat. Frau Stöckel, jetzt frage ich Sie, warum?
Ja, die Marken sind zunehmend der Informationsträger für uns geworden. Sie kennzeichnen ja nicht nur die Produkte, sondern sie stehen auch für die Eigenschaften dieser Produkte und erlauben dem Inhaber der Marke, sich gegenüber anderen Konkurrenten abzugrenzen. Sie machen das Produkt unverwechselbar und erleichtern dem Abnehmer die Wiedererkennung. Und das ist gerade in unserer Zeit, in der wir ja überflutet werden mit Reizen, genau das Ausschlaggebende. Hinzu kommt die Globalisierung der Märkte und damit die regionale Ausdehnung auch der Marken. Gerade vor diesem Hintergrund sind dann auch diese Global Brands, also die Weltmarken, entstanden, die Ausdruck einer internationalen Markenstrategie von Unternehmen sind.
Nun ist dieses Rechtsgebiet Markenrecht ja noch gar nicht so alt, wenn ich das jetzt mit dem guten alten BGB vergleiche. Können Sie mal kurz so die Meilensteine skizzieren, die bei der Entwicklung dieses Rechtsgebiets gesetzt worden sind?
Also Marken gibt es ja schon relativ lange. Eine der ältesten Marken überhaupt ist das Bayer-Kreuz zum Beispiel, der Bayer AG. Was sich jetzt in den letzten 30 Jahren getan hat, das waren wirkliche Meilensteine. Angefangen hat es oder bedingt war das durch die Wiedervereinigung. Früher war ja in Deutschland die Marke an einen Geschäftsbetrieb gebunden. Das war notwendige Voraussetzung für einen Inhaber oder Anmelder einer Marke, dass er einen Geschäftsbetrieb hatte. Dadurch, dass es in der DDR anders war, die Rechtslage, war es notwendig, dass wir dann das Markengesetz oder damals hieß es noch Warenzeichengesetz entsprechend geändert haben. Diese Akzessorietät, also die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb, ist in den frühen 90er Jahren weggefallen und das war ganz entscheidend dafür, dass die Marke ein selbstständiges Wirtschaftsgut werden konnte. In Mitte der 90er wurde dann dieses alte Warenzeichengesetz auch geändert. Man ist auch weggegangen von dem etwas antiquierten Begriff des Warenzeichens hin dann zur Marke. Und 1995 ist dann das Markengesetz in Kraft getreten. Daran anschließend ebenfalls in den 90ern erfolgte die Harmonisierung des Markenrechts auf europäischer Basis. Das heißt, eingeführt wurde die damalige Gemeinschaftsmarke, jetzige Unionsmarke, die Wirkung für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatte. Also wir hatten dann erstmalig eine Marke mit Wirkung für alle. Damals waren es noch nicht 28, wurden später 28, mittlerweile sind es nur noch 27 EU-Staaten. was natürlich für einen Markeninhaber vor allem unter Kostengesichtspunkten ganz entscheidend war. Das heißt, also er konnte mit einer Marke Schutz in allen 28 bzw. jetzt 27 EU-Staaten erwirken.
Marke bedeutet zunächst mal Image, Imagegewinn. Das soll sich bei den Leuten verhaften im Bewusstsein, dass das funktioniert. Jetzt hat die Marke aber oft auch einen monetären Wert, wird zumindest mal behauptet. Ich habe das mal gegoogelt und ohne jetzt ganz große Recherchen zu machen, bin darauf gestoßen, dass eine Meldung der Organisation Best Global Brands, und die hat die Marke Apple, mit etwa zurzeit 500 Milliarden US-Dollar bewertet bzw. beziffert. Kann man denn den Wert der Marke eigentlich überhaupt messen?
Ja, das ist also ganz, sagen wir mal, heikles Gebiet. Man hat immer schon versucht, also einmal den Begriff Wert einer Marke zu definieren, ist schon also kompliziert oder schwierig, weil man nicht weiß, von welcher Kerngröße das man ausgehen soll. Geht man nur rein vom monetären Wert aus oder vom Konsumenten, der ja die Quelle dieses Wertes ist. Auch die Bemessung dieses Wertes, dafür gab es also unterschiedliche Ansätze, die auch schon bis in die 50er Jahre reichen. Wie kann man den Wert überhaupt bemessen? Als ich angefangen habe mit Marken, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, da gab es zum Beispiel in Deutschland das sogenannte System Repen. Der Herr Repen, das war Angestellter im Deutschen Patent- und Markenamt, und der hat ihm versucht, gewisse Richtlinien aufzustellen, wie man so eine Marke bewerten kann. Zum Beispiel Anschaffungskosten, was hat jetzt die Marke gekostet bei der Anmeldung, was sind die Kosten für die Aufrechterhaltung der Marken. Und so wurden also verschiedene Markenbewertungsmodelle im Laufe der Zeit immer wieder auf den Markt gebracht. Diskussionen, wie man so eine Marke bewertet, gingen hin und her. Es ist so, dass zum Beispiel ja auch nicht alle Markenbewertungsmodelle immer von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, sodass wir auch unterschiedlich wertvolle Marken haben. Das eine Mal ist es vielleicht Apple, das andere Mal war es früher Coca-Cola. Mittlerweile hat man sich aber auf einen Standard, sogar einen ISO-Standard geeinigt, der zwar keine Verfahrensanleitung in dem Sinn ist, aber doch ein gutes Gerüst gibt, um einheitliche Bewertungsergebnisse erzielen zu können.
Ist das ein objektiver Anhaltspunkt oder was muss man sich da genau darunter vorstellen?
Also es sind objektive Mindeststandards, werden da also festgelegt. Also die Bewertung der Marke muss da verschiedene Phasen durchlaufen. Messungen der Markenstärke zum Beispiel oder der Markenrelevanz. Was kann die Marke, also Markenleistung, das Markenertragspotenzial? Das sind so verschiedene Phasen oder die Lebensdauer einer Marke. Das sind so Phasen, die in diesem ISO-Standard festgelegt wurden.
Nun sind Marken ja auch anfällig für Verluste. Das heißt, die können auch an Wert verlieren. Was würden Sie Ihren Mandanten oder Ihren Kunden, Auftraggebern raten? Was kann man dagegen tun?
Man muss seine Marke immer auf dem Markt beobachten. Immer unter dem Gesichtspunkt, was machen die anderen? Es gibt also sehr einfache Instrumente, indem man eben sagt, ich überwache die Register, welche Marken, welche identischen oder ähnlichen Marken werden von Konkurrenten angemeldet bzw. registriert, beziehungsweise auch, welche Marken werden benutzt. Das ist ja mittlerweile durchs Internet vereinfacht, dass man auch im Vorstadium einer Registrierung schon sieht, was wird von Konkurrenten benutzt. Und das sollte man möglichst lückenlos machen, dass man den Markt lückenlos beobachtet.
Nun gibt es unterschiedliche Arten von Marken. Nehmen wir mal die Text- oder Wortmarke, die Bildmarke. Dann wurde das ein bisschen angepasst. Es gibt inzwischen auch Hörmarken und ganz neu anscheinend ist ja die Geruchsmarke. Welcher Eintragungsform oder sagen wir mal so, welche Marke lässt sich dann am schnellsten eintragen oder umgekehrt am schwierigsten eintragen? Gibt es da Unterschiede im Verfahren?
Ja, es ist so. Also am einfachsten ist es immer noch mit der Wortmarke oder Wortbildmarke, wenn die eben unterscheidungskräftig ist, also noch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten den Hinweischarakter erfüllen kann, dann ist es relativ einfach, oder nicht nur relativ, es ist einfach, so eine Wortmarke oder Wortbildmarke zur Eintragung zu bringen, auch eine Hörmarke. Klangfolge ist auch nicht schwierig. Schwieriger wird es bei, wie Sie schon angesprochen haben, bei der Geruchsmarke. Aber die ist deswegen so kompliziert, weil Sie müssen zwar nach der letzten Änderung des Markengesetzes keine grafische Darstellung bei der Anmeldung mehr abliefern. Allerdings muss die Marke immer noch hinreichend bestimmt sein, damit man sie eintragen kann. Und das ist bei der Geruchsmarke sehr kompliziert. Wie wollen Sie den Geruch nur beschreiben? Ist eher subjektiv und wird vom Amt auch nicht anerkannt. Selbst Geruchsformeln, also die chemische Zusammensetzung, was ja rein objektives Vorgehen ist, wird derzeit auch vom Amt noch nicht anerkannt. Die Einreichung einer Geruchsprobe, dass man den Geruch eben entsprechend bestimmen kann, ist auch unzulässig oder wird nicht anerkannt, weil sich der Geruch ja mit der Zeit auch verändert, sodass also die Geruchsmarke ist rein werklich schwierig einzutragen. Man hatte gleich am Anfang, als man die Geruchsmarke als neue Marke im Gesetz verankert hat, gab es auf europäischer Ebene gleich mal eine Eintragung, und zwar The Smell of Fresh Cut Green Grass für Tennisbälle. Also die den Geruch von frisch gemähtem Gras hatten. Und die wurde auch ad hoc sofort als Geruchsmarke zugelassen. Ich weiß allerdings nicht, was aus der geworden ist. Das war so ein sogenannter Ausreißer, also so einer richtigen Prüfung hinsichtlich eben auch Bestimmbarkeit und damals auch noch grafische Darstellbarkeit. Das ist ja schon eine Weile her. Hätte das Ganze wahrscheinlich auch nicht standgehalten. Also Geruchsmarke ist kompliziert. Was rein rechtlich schwierig ist, ist auch die konturlose Farbmarke, weil eine Marke muss eben einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen geben und jetzt nur die bloße Farbe Blau oder Grün oder Rot, sag mal eben, kann dieses Erfordernis nicht erfüllen, ist nicht unterscheidungskräftig. Zu einem Schutz von der Farbmarke kann man deswegen nur kommen, wenn man sagt, diese konkrete Farbe hat sich für dieses konkrete Unternehmen, für diese Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt. Kraft langjährige Benutzung. Die Hürde liegt bei 50%, also 50% der Befragten, da muss natürlich eine Meinungsbefragung zugrunde gelegt werden, erkennen in dieser Farbe konkret den Hinweis auf dieses Unternehmen. Ja, wir haben zum Beispiel das Sparkassenrot, das als solche geschützte Farbmarke gilt. Wir haben das Aralblau. Wir haben auch die Farbe Lila für Milka, für Schokolade. Damit war ich auch in der Vergangenheit befasst, dieses Magenta für die Telekom.
Ja, das ist jetzt das, was aus meiner Sicht jetzt am bekanntesten ist. Mhm. Dann gab es aber auch noch Probleme mit dem Goldschokohasen bei Lindt. Da hat es ja auch viele Rechtsprechungen dazu gegeben. Können Sie uns da mal über den Stand informieren, wie diese Verfahren gelaufen sind?
Ja, es war so, ursprünglich wollte ja Lindt diesen sitzenden Hasen oder den hockenden Hasen als dreidimensionale Marke anmelden, was ja auch als Markenform zulässig ist, ist aber damals vom EuGH letztinstanzlich entschieden worden, dass es nicht unterscheidungskräftig ist. Also es ist nicht so charakteristisch, so ein hockender Hase ist nicht so charakteristisch, dass man sagen könnte, der weist jetzt nur auf die Firma Lindt und Sprüngli hin. Das war das eine. Das andere war dann, man hat sich auf, also ein hockender Hase mit Goldfolie auf diesen Goldton gestützt, der an sich nicht geschützt war als Registermarke, aber der dann mittels Verkehrsdurchsetzung eben als Benutzungsmarke anerkannt wurde und damit auch gegenüber Konkurrenten, zwar im konkreten Fall Riegelein und Heilmann, dann erfolgreich war. Aber das ging eben nur, weil eben der Goldton als im Verkehr durchgesetzte Marke galt oder gilt.
Interessant. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Marke nicht vom Himmel fällt. Man muss natürlich, wenn man jetzt eine Idee hat, was man als Marke aufbaut, überlegen, wie mache ich das? Gibt es vielleicht so einen Konkurrenten? Das heißt, die Recherche ist eine ganz wesentliche Vorarbeit, die da geleistet werden muss. Jetzt kommt das vielleicht zusammen, neue Entwicklungen bei der KI. Sehen Sie da auch in diesem Bereich Einsatzmöglichkeiten für KI-Systeme?
Das sind auf jeden Fall Einsatzmöglichkeiten. Wir haben jetzt ja schon automatisierte Vorgaben. Das heißt, es werden bestimmte Parameter eingestellt, nach denen recherchiert wird. Das sind Vorsilbe, Nachsilbe, Abfolge von Vokalen, Konsonanten, Silben. Das kann man alles vorab einstellen, was auch Institute machen, denen man dann zusammenarbeitet in solchen Recherchen. Solche Parameter sich selbst zurechtlegen kann man natürlich auch. Also das sind dann so beschränkte Ähnlichkeitsrecherchen, was aber wir als Berater eher selten machen, weil das zu haftungsträchtig ist. Das heißt, also man lagert so eine Recherche an externe Dienstleister aus, die solche automatisierten Vorgaben, Parameter bereits eingestellt haben. Also da ist ja im Grunde genommen jetzt schon das angelegt, worauf ja KI dann auch basieren könnte. KI kann dann auch in der Auswertung auf Datenbanken zugreifen, indem ähnliche Fälle dann schon aufgenommen sind. Also das kann KI durchaus leisten oder könnte KI leisten. Was KI jetzt noch nicht leisten kann, ist letztendlich die rechtliche Auswertung dahingehend, ob man dann sagt, das aufgefundene Zeichen ist in der Tat so ähnlich zu dem abrecherchierten Zeichen, dass man hier zu einer Verwechslungsgefahr kommt, weil Sie müssen da auch andere Kriterien mit einfließen lassen, das Umfeld der Marke meines Mandanten zum Beispiel, oder gibt es dann mit dem Inhaber der aufgefundenen Drittmarke, gibt es da schon Vereinbarungen, sind die sich in der Vergangenheit schon mal gegenübergestanden, wie ist dann entsprechend das Verfahren ausgegangen, das sind so Sachen, auf die KI ja noch keinen Zugriff haben kann, was aber in der rechtlichen Auswertung ja immens wichtig ist. Also es sind immer die objektive Ebene, also der reine Faktencheck, das kann KI leisten. Aber so diese subjektive Ebene im Rahmen der rechtlichen Auswertung, da ist es halt schwierig.
Also es ist wie so oft, dass dann letztendlich doch der Mensch die letzte Instanz ist?
Ja, genau.
Also wechseln wir ein bisschen das Thema. Eine besondere Bedeutung hat neben dem Markenrecht auch das Design erlangt. Was hat sich denn in diesem Bereich geändert?
Wir haben da erstens mal terminologische Änderungen. Wir sprechen jetzt nicht mehr vom Muster, sondern vom Design. Und es ist nicht mehr geschützt als Geschmacksmuster, sondern als eingetragenes Design. Der Schutzgegenstand hat sich geändert. Und was eine große Änderung ist, wenn Sie gegen ein Design eines Dritten vorgehen wollen, mussten Sie das früher im Wege einer zivilrechtlichen Löschungsklage machen. Das heißt, Sie mussten vor das Zivilgericht gehen, was kostenaufwendig und zeitaufwendig ist. Und jetzt wurde ein amtliches Nichtigkeitsverfahren eingeführt. Das heißt, Sie können vom Amt dieses Verfahren führen. Vom Amt, das heißt immer, ist es wesentlich günstiger und im Zweifel durchaus auch schneller als ein gerichtliches Verfahren.
Also es ist ähnlich wie im Markenrecht, dass man das auch löschen kann, das Design. Also muss man sich das
richtig,
so vorstellen?
Ja. Genau.
So, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben dazu, das wahrscheinlich im Frühjahr 2024 im Erich-Schmidt-Verlag erscheint. Das ist die 4. Auflage Ihres Handbuchs Marken- und Designrecht. An wen richtet sich denn dieses Werk?
Das richtet sich an Juristen genauso wie an Nicht-Juristen. Es ist also so verfasst und so formuliert, dass auch Nicht-Juristen, die nur sporadisch mal mit einer Marke zu tun haben, damit gut zurechtkommen. Aber auch Juristen, die öfters mit Marke zu tun haben, darin immer wieder auch nützliche Hinweise finden können. Also es ist ein Praktikerhandbuch. Es ist kein Kommentar. Das heißt, der Kommentar, da kommt wenig bis gar keine persönliche Expertise des Autors rein. Das ist anders bei uns. Die Autoren, die haben alle selber Expertise, die haben praktische Erfahrung und die lassen sie in ihren Beiträgen dann einfließen. Wir schauen auch über den Tellerrand, das heißt, wir haben neben klassischen Marken- und designrechtlichen Themen, haben wir auch das Steuerrecht, wie ich eingangs gesagt habe, die Marke ist ja ein selbstständiges Wirtschaftsgut, kann übertragen werden, verkauft werden, verpfändet werden, zieht damit auch steuerliche Implikationen nach sich. Das heißt, auch Steuerrecht ist hier wichtig im Einzelfall, sodass wir auch Steuerrecht abdecken. Und wir wenden uns auch der Ökonomie der Marke zu, indem wir eben Markenbewertung als Kapitel beinhalten, als auch Themen der Markenführung. Also was wir auch schon angesprochen haben, aber das ist, was Strategie einer Marke dann beinhaltet.
Jetzt sagen Sie, Markenstrategie ist Chefsache. Warum?
Markenstrategie ist Chefsache, weil sie das Grundlegende eines Unternehmens betrifft. Marke richtet sich nach dem Konsumverhalten, es richtet sich also nach den konkreten und potenziellen Abnehmern und entscheidet damit auch über den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Marken werden ja nicht eben kurzfristig entwickelt oder Marken werden nicht kurzfristig geschaffen, sondern sie werden auf Dauer angelegt und entwickelt. Und das Ganze fällt nicht vom Himmel, sondern das muss alles geschaffen werden. Und nur jemand, der das große Ganze im Blick hat, kann da eine entsprechende Markenstrategie auch ausarbeiten. Und deswegen sage ich, Marke ist Chefsache. Das sage übrigens nicht ich. Also das ist ein Ausspruch des Chefs von General Electric, der immer gesagt hat, Marke ist Chefsache.
Gut, jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Werk zurück. Sie gehen noch ein bisschen auf die Produktpiraterie ein, wo er aus meiner Sicht eine zunehmende Rolle spielt. Welche Möglichkeiten haben wir denn, dieses Übel zu bekämpfen?
Auch hier gilt es, dass man den Markt stringent beobachtet. Und als konkretes Instrument steht da zum Beispiel die Grenzbeschlagnahme, also das zollamtliche Vorgehen zur Verfügung, wo gleich an der Grenze möglicherweise nachgemachte Produkte eben beschlagnahmt werden. Also das ist was sich in der Praxis also sehr bewährt hat. Aber auch, wie gesagt, es gilt hier, den Markt zu beobachten. Ich weiß, dass in Ländern, die besonders nachahmungsfreudig sind, auch die großen Unternehmen Detektive losschicken, um wirklich zu eruieren, was sich da auf dem Markt tummelt.
Jetzt lebt das Markenrecht nicht im luftleeren Raum. Viele sagen, es steht die Digitalisierung als vierte industrielle Revolution bevor. Welchen Einfluss haben denn diese Faktoren Digitalisierung auf die Marken?
Ja, es hat natürlich großen Einfluss, weil sich das Kaufverhalten, der ganze Kaufprozess verändert sich ja. Also früher ging man in den Laden und dann hat man die Ware angeschaut, hat man es angefasst. Also das verlagert sich ja alles zunehmend in die virtuelle Welt und damit verändern sich natürlich auch die Einflüsse auf Marken. Wie sich das letztendlich entwickelt, muss man natürlich abwarten. Aber es ist so, dass auch dann nur starke Marken überleben werden, auch den Prozess in der virtuellen Welt, auch die ganzen Verletzungen sind ja natürlich auch anders gestaltet im Internet wie jetzt, wenn ich eine Anzeige in der Zeitung sehe, wo ähnliche Marke für ähnliche oder identische Produkte beworben wird. Die Überwachung stellt größere Anforderungen. Also insgesamt wird es komplizierter, die eigene Marke gegenüber Dritten durchzusetzen und zu verteidigen.
Sie als Praktikerin nochmal Abschlussfrage. Sehen Sie das Rechtsgebiet durch den Gesetzgeber ausgeschöpft oder beziehungsweise zufriedenstellend geregelt? Oder sehen Sie noch Lücken, die der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht schließen sollte?
Also jetzt als Praktiker muss ich sagen, haben wir jetzt momentan eine konsolidierte Rechtslage, die natürlich auch immer weiter entwickelt wird durch die Rechtsprechung, durch die Spruchpraxis. Aber ich würde sagen, also momentan, wir haben ja in den letzten 30 Jahren mehrere grundlegende Änderungen in den Gesetzeswerken gehabt. Und da denke ich, das dürfte jetzt erstmal genug sein. Es muss nicht alles, was sich in Brüssel jemand unter der Dusche in der Früh überlegt, dann auch sofort in ein Gesetz einfließen. Es reicht, wenn das Vorhandene weiterentwickelt wird, auch durch die Gerichte.
Frau Stöck, ich bedanke mich für dieses informative Gespräch und gebe mal einen ganz lieben Gruß zurück nach Düsseldorf.
Ja, vielen Dank und Grüße nach Berlin.
Dankeschön.
Der ESV im Dialog Podcast. Sie hören recht.